Auch wenn unsere Zahlen der Woche alle unterschiedlich ausfallen, so haben sie doch eines gemeinsam und zwar ein dickes Minus vorneweg. Hoffen wir mal, dass die Stimmung auf dem in der nächsten Woche anstehenden APEC-Meeting positiver ausfällt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich, meine Kollegin Franziska Biel zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Hallo Franziska.
Hallo Inga.
Ja, diese Woche hielt wieder einiges an Economics, Events und Entscheidungen bereit. Und das wollen wir heute einmal näher beleuchten, indem wir uns die Veröffentlichung der Woche, die Zahlen der Woche und auch die Termine der nächsten Woche anschauen. Und dann lass uns doch mal starten mit der Veröffentlichung der Woche. Und da sticht natürlich, abgesehen von unserem eigenen Flagship-Report, dem Monthly, das Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung heraus. Also des Gremiums, das die Bundesregierung berät. Franziska, was fandst du daran spannend? Hat dich irgendwas besonders gecatcht?
Also ja, beides sogar. Was fand ich besonders spannend? Ich finde es spannend zu sehen, dass tatsächlich auch hier nicht nur kurzfristig diese zyklischen Herausforderungen gesehen werden, sondern tatsächlich auch so ein bisschen diese strukturellen Themen, die in Zukunft eben das Wachstum belasten werden. Weil bei vielen Unternehmen oder bei vielen Prognoseerstellern, sage ich mal, liegt der Fokus doch sehr auf der Kurzfristigkeit, auf diesen kurzfristigen Belastungen, wie eben noch die Nachwehen der Zinserhöhungen der EZB oder eben die Schwäche der Industrie, die hohe Inflation. Das alles, das wird gesehen, aber bei einigen geht es danach wieder relativ steil bergauf. Was ich jetzt eben spannend fand zu sehen hier beim Sachverständigenrat ist, dass die eben auch ein bisschen längerfristig doch auch strukturelle Schwierigkeiten sehen und auch davon ausgehen, dass auch die das Wachstum belasten werden. Und was jetzt eben daran so ein bisschen mein Highlight war, muss ich sagen, war das Thema Investitionen und Innovation. Musste ich ein kleines bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil wir beide haben ja letztes Jahr im Innovationsindex uns auch mal den Zusammenhang angeschaut von staatlichen Investitionen, wie die eben auf die Innovationstätigkeit eines Landes wirken, haben da einen positiven Zusammenhang gefunden oder gesehen und haben eben gesagt, okay, also es muss auch von der Investitionsseite einiges passieren, damit wir irgendwie wieder ein bisschen innovativer werden, dadurch natürlich auch ein bisschen resilienter, produktiver. Und genau das steht hier eben auch in diesem Gutachten des Sachverständigenrats drin und das fand ich super spannend zu sehen.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde den Titel auch wirklich schön, ne? Wachstumsschwäche überwinden, in die Zukunft investieren. Genau das ist ja der Tenor der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Und da wäre es schön, wenn denn auch mal wirklich was passieren würde, ne? Weil ich meine, wir sind ja nicht die einzigen, Sachverständigenrat ist nicht der einzige, die dauernd die gleiche Leier spielen. Und da wäre es wirklich mal schön, wenn es auch was passieren würde. Und was ich auch noch ganz interessant fand, ne, die Probleme sind ja alle nicht neu, das heißt, es müssen jetzt endlich mal die Lösungen her. Und da fand ich interessant den Vorschlag dieses öffentlich verwalteten Pensionsfonds, na, einfach, dass mal so ein bisschen die Aktienlust oder die Anteilnahme am Aktienmarkt auch in Deutschland gesteigert wird, weil es ja nach wie vor wirklich immer noch proportional wenige sind, die sich am Kapitalmarkt beteiligen. Also, dass man eben einen staatlichen Anlagefonds hat, der breit gestreut anlegt, eine hoffentlich ganz schöne Rendite bei, ich sag mal, überschaubarem Risiko bieten könnte Und was ich da auch besonders cool fand, war der Punkt, dass der Staat jedem Kind ab dem 6. Geburtstag monatlich 10 Euro als Anteile an eben so einem Pensionsfonds schenken solle. Das heißt, da käme dann eine ganz, ganz gute Summe bis zum 18. Geburtstag zusammen von immerhin 1560 Euro. Wenn man dann noch Rendite hinzunimmt, könnte das dann auch noch deutlich höher ausfallen. Wäre eigentlich so eine schöne Sache, um auch mal in wirklich jungen Jahren so ein bisschen den Enthusiasmus für den Kapitalmarkt zu fördern.
Ja, oder generell für, also ein bisschen finanzielle Bildung zu betreiben, ne? Weil das ist, finde ich, auch ganz prinzipiell ein wichtiges Thema, dass man Kinder an das Thema auch so ein bisschen, kinderfreundlich heranführt. Und wenn man dann mit seinen Kindern besprechen kann, dass sie jetzt eben jeden Monat 10 Euro bekommen und was damit passiert, dann haben sie da schon mal einen ganz, ganz anderen Zugang wahrscheinlich zu. Also ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Aber jetzt hatten wir ja nicht nur diese Veröffentlichung der Woche, die alleine ja schon wirklich spannend ist. Und wir könnten da über noch ganz, ganz viele Punkte sprechen, denn das Gutachten ist lang und es steht auch wirklich sehr viel darin. Aber wir hatten ja auch einige Zahlen der Woche, über die wir heute sprechen möchten. Unter anderem Daten zur Industrieproduktion. Und wir haben in den letzten Monaten nicht ganz so viel Positives zur Industrieproduktion oder generell zur Performance in der Industrie in Deutschland sagen können. Wie schaute es denn im September aus?
Ja, auch nicht besser. Muss man leider so sagen, es ist nach wie vor, nach wie vor sehr düster, was die Industrieproduktion angeht. Ein Wert von 3,7%, minus 3,7% gegenüber dem Vorjahr, Industrieproduktion, minus 1,4% gegenüber dem Vormonat. Also immer das Minus hier dabei. Das verteilt sich auch eigentlich über alle wichtigen Sektoren. Also das heißt nicht nur, dass irgendwer raussticht, sondern wirklich in der Breite sehen wir hier nach wie vor die Schwäche in der Industrieproduktion in Deutschland. Und was ich besonders spannend fand, war, dass die Industrieproduktion damit immer noch 7% unter dem Niveau vor der Pandemie liegt. Also das heißt, selbst 3 Jahre nach Corona, natürlich heftiger Einbruch, aber dann auch wieder eigentlich ein Aufschwung, dass das komplett an der Industrie in Deutschland eigentlich vorbeigegangen ist.
Und noch stärker ist es ja, wenn wir uns die Performance in den energieintensiven Industrien anschauen, ne? Also Industrie, ja, leidet generell und wird generell belastet, aber die energieintensiven Industrien, die werden natürlich noch deutlicher belastet aktuell.
Ja, und dazu passt auch, dass die Industrieaufträge in Deutschland ebenfalls nach wie vor sehr schwach sind. Da kam gerade mal eine Steigerung von 9,2% gegenüber dem Vormonat rein. Heißt auch, mit Blick in die Zukunft sieht die ganze Lage nicht sehr viel besser aus, wenn da auch nicht wirklich Neues kommt. Und die Produktionserwartung, die schwächt sich ab. Die umfragebasierten Einschätzungen beim Auftragsbestand sind schlecht. Die Lagerbestände sind zwar etwas runtergegangen, aber insgesamt ist immer noch eine echt desaströse Lage für den ganzen Industriesektor in Deutschland. Und es sieht auch nicht danach aus, dass wir da in Zukunft schnell irgendwie schnelle Abhilfe bekommen. Was aber vielleicht auch mit Blick auf energieintensive Sektoren ganz positiv ist, da haben wir wenigstens eine schöne Zahl, und zwar sind das die 100%, denn die deutschen Gasspeicher sind tatsächlich jetzt schon zu 100% befüllt. Also das heißt, dass Deutschland sehr gut für den Winter gerüstet ist. Heißt nichtsdestotrotz, dass es nicht auch den Verband der Speicherbetreiber gibt, der immer noch trotzdem davor warnt, dass es auch bei einem sehr kalten Winter auch dieses Mal zu einer Gasnotlage kommen könnte. Wenn es bei extrem kalten Temperaturen der Fall wäre, dann könnten die Speicher auch schon Ende Januar leer sein. Aber wenn man eher von einem milderen Verlauf ausgeht, und letztes Jahr hatten wir ja auch einen sehr milden Verlauf, dann sieht die ganze Lage ganz schön gut aus. Heißt, da kommt auch immerhin etwas Positives bei rum.
Sehr gut. Das ist ja, also die Gefüllstände der Gasspeicher, das ist ja so ein bisschen was gewesen, was uns die letzten Monate schon positiv überraschen durfte, weil wir da ja schon gesehen haben, wir haben wirklich immer deutlich vor Frist die Ziele erreicht, die man sich so gesteckt hat. Und 100% ist natürlich wirklich eine sehr schöne Zahl, da hast du recht. Ich mag allerdings lieber heute über nicht ganz so schöne Zahlen mit dir sprechen. Deswegen haben wir noch eine Zahl der Woche mitgebracht. Und zwar sind das die Einzelhandelsumsätze der Eurozone. Wir haben ja jetzt in der letzten Woche die ersten Schnellschätzungen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal bekommen, sowohl für Deutschland als auch für die Eurozone. Aber zu der Zeit haben ja für September, also für den dritten Monat dieses Quartals, noch gar keine harten Daten vorgelegen. Die kommen jetzt eben so nach und nach. Ja, und einer dieser Datenpunkte sind eben die Einzelhandelsumsätze für September in der Eurozone. Und ich würde mal sagen, leider ähnlich wie in der Industrie, nicht so positiv, ne?
Ja, ganz genau. Auch wieder ein Minus vor der Zahl. Minus 0,3% haben wir hier zu verzeichnen. Und damit setzt sich ein seit Ende 2021 eingesetzter Trend fort. Es sieht immer noch schwach aus. Man kann vielleicht so ein bisschen argumentieren, dass wir natürlich eine sehr, sehr starke Nachfrage hatten im Corona-Jahr und auch noch Anfang 21 und dass wir jetzt eine schwächere Gesamtnachfrage haben. Aber es ist natürlich auch definitiv eine Story von hohen Preisen. Einfach die Inflation, die immer noch nachwirkt, die Preissteigerungen, die wirklich sich breit durchgesetzt haben, spricht natürlich auch nicht gerade für massenhaften Konsum. Und da sieht es auch für die nächsten Monate auch nicht so viel besser aus, selbst wenn jetzt auch das Weihnachtsgeschäft noch kommt.
Ja, was ja auch, wenn man ein bisschen längerfristiger guckt, da haben wir auch in den letzten Wochen schon mal drüber gesprochen. Es hat sich jetzt eben viel verlagert von den, also was den Konsum betrifft, weg von den Gütern hin zu Dienstleistungen. Aber auch da dürfte sich die ganze Nachfrage einfach ein bisschen abkühlen. Vielleicht auch einfach aufgrund der Tatsache, dass die Leute wieder ein bisschen mehr zusätzliche Gelder, die ausgezahlt werden, eher sparen, anstatt sie zu verkonsumieren. Also nicht nur für die Einzelhandelsumsätze tatsächlich, sondern für den gesamten privaten Konsum sind die Aussichten dann nach wie vor nicht ganz so rosig.
Das ist der Blick jetzt nach Europa, Deutschland. Wie sieht es denn in Übersee aus?
Ja, auch da haben wir diese Woche Daten bekommen, die so alleinstehend für sich jetzt gar nicht so aussagekräftig sind. Aber wenn wir die ein bisschen einordnen, finde ich trotzdem sehr interessant. Und zwar haben wir Daten bekommen zu der Entwicklung der Konsumentenkredite in den USA. Und da ist im September das Volumen von Konsumentenkrediten im Vergleich zum August um 9,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Es war ein kleines bisschen weniger als erwartet war, aber ziemlich nah an den Erwartungen dran. Also was das angeht, gar nicht überraschend und gar nicht großartig außergewöhnlich. Und wenn wir uns dabei mal ein bisschen unter die Oberfläche schauen, dann sieht man eben, dass das Volumen revolvierender Kredite, also das sind unter anderem Kreditkarten, im September zwar auch weiter angestiegen ist, auch schon wie im August, aber eben deutlich langsamer als im August. Und das fand ich eben im Hinblick auf die Tatsache interessant, worüber wir ja letzte Woche gesprochen hatten, wie teuer es geworden ist, sich über Kreditkarte Geld zu leihen. Also wenn da diese 30% Zinsen fällig werden, dann ist das ja absolut nicht zu vernachlässigen und ist halt ein ähnliches Thema, wie wir jetzt auch gerade schon für die Eurozone, für Deutschland besprochen haben, auch da dann eben, es wird den privaten Konsum belasten. Und dass wir jetzt schon gesehen haben, dass vielleicht die Nachfrage nach Krediten über Kreditkarte ein kleines bisschen sich verlangsamt hat, könnte vielleicht ein erster Indikator dafür sein. Aber wir wollen ja nicht nur auf diese Woche gucken und nicht nur zurückschauen, sondern wir haben ja auch versprochen, wir gucken ein kleines bisschen nach vorne. Und nächste Woche stehen ja auch schon ein paar spannende Veröffentlichungen an, aber tatsächlich auch spannende Treffen. So zum Beispiel ein Treffen der APEC, was übrigens, wie ich finde, eine sehr schöne Abkürzung ist. Aber Inga, wofür steht die denn und was macht die APEC?
Das ist die Asia Pacific Economic Cooperation, auf Deutsch die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. Und die treffen sich zum 30. Mal, dieses Mal in San Francisco in den USA, was seit 2011 nicht mehr vorgekommen ist. Also ja, doch auch für die USA vielleicht ein ordentlich historisches Treffen. Da kommen die Staats- und Regierungschefs 21 Länder zusammen, eben aus dem asiatisch-pazifischen Raum, unter anderem Australien, Indonesien, Japan, Südkorea, aber natürlich auch USA und Kanada. Und mit dabei sind auch China, Mexiko, Russland und unter anderem Vietnam. Also das Ganze wurde 1989 gegründet, waren 12 Länder und jetzt haben wir, wie gesagt, 21 Mitglieder. Und die treffen sich immer regelmäßig. Jetzt eben nächste Woche steht das große, wichtige Treffen eben, also das hochkarätige Treffen an. Sie haben sehr viele Treffen sonst auch im Jahr, aber das ist natürlich das, wo die ganzen Medien drauf gucken. Und die APEC möchte Freihandel vorantreiben, möchte die Wirtschaftsbeziehungen der Länder untereinander stärken und möchte da in so einem offenen Dialog miteinander agieren. Alle Meinungen sollen akzeptiert sein, sollen auch gehört werden. Ist natürlich eine sehr, sehr hochkarätige Länder, also wirtschaftskraftmäßig. Und dann gibt es natürlich auch Länder mit einem sehr kleinen Wirtschaftsanteil. Aber der Anspruch ist eigentlich, dass die Sorgen und Wünsche aller Länder gleich berücksichtigt werden. Und es ist insofern natürlich spannend, als dass nächste Woche dann auch das erste Mal seit einem Jahr US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping mal wieder in persona aufeinandertreffen. Und das sorgt natürlich für ordentlich Medienrummel. Denn da wissen wir, da gab es ja doch in den letzten Jahren einiges an Gesprächsstoff, einiges an Sprengstoff mit den gegenseitigen Wirtschafts- und Handelsrestriktionen, die sich die beiden Staaten auferlegen. Das da natürlich ein großes Potenzial sein könnte, um darüber zu reden. Und es geht aber nicht vielleicht nur um diese beiden großen Player, sondern die USA versuchen ja auch immer stärker die anderen Mitglieder so ein bisschen eher auf die US-Seite zu ziehen, eben dass die anderen asiatischen Wirtschaften ein bisschen unabhängiger von China werden. Das Ganze soll auch durch ein neues Handelsabkommen, das Indo-Pacific Economic Framework, so ein bisschen gestärkt werden, wobei es noch nicht fertig ist. Da ist jetzt auch eine Woche Deadline, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber das war eigentlich Bidens primäres Ziel, das vorher zu schaffen. Aber da ist natürlich auch das Interesse der USA groß, mit den anderen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, um so ein bisschen sie von China weiter wegzuziehen.
Also auf jeden Fall ein Treffen, was viel Potenzial bietet, dass wir es jetzt nicht nur ankündigen, sondern tatsächlich auch im Nachgang wirklich nochmal darüber sprechen werden, was es da für Ergebnisse gab, was diskutiert wurde, was wir daraus ziehen können für die Zukunft. Da freue ich mich schon drauf. Eine Datenveröffentlichung, auf die ich mich in der nächsten Woche sehr freue, beziehungsweise auf die ich sehr gespannt bin, ist die US-Inflation. Die wird nämlich auch noch nächste Woche veröffentlicht, und zwar am Dienstag. Und das wird ja nicht nur für uns, sondern tatsächlich auch für die Märkte wieder eine sehr, sehr interessante Veröffentlichung sein. Unser US-Experte James, der geht aktuell davon aus, wenn wir ein bisschen insgesamter schauen, dass der Inflationsdruck zunehmend abnehmen wird, sodass die Fed die Zinsen jetzt nicht noch ein weiteres Mal erhöhen wird. Aber es ist schon möglich, dass wir diesen Fortschritt jetzt nächste Woche noch nicht so sehr in den Daten sehen. Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vormonat sich nicht verändern wird. Also das heißt, nächste Woche dürften wir so diese Verlangsamung der Inflation noch nicht ganz so deutlich sehen. Da bin ich auch mal gespannt, was das vielleicht noch für Kommentare mit sich bringt, was das an den Märkten auslöst. Aber wir dürften dann eben im Dezember sehen, dass die Inflation sich so auf 3,3% verlangsamt. Zuletzt lag sie jetzt bei 3,7%. Also auch da wirklich ein disinflationärer Trend, der sich ausbreitet, der ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, damit hatten wir jetzt nicht nur diese Woche einiges zu beobachten, sondern haben auch nächste Woche schon ganz schön viel vor.
Ja, es kommen außerdem noch die Einzelhandelsumsätze in den USA. Wir haben Industrieproduktion in der Eurozone und wir haben noch den ZDW Economic Sentiment Indikator für Deutschland. Also alles nochmal eine ganze Reihe an Aktivitätsdaten. Außerdem auch noch für China Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Ja, die jüngsten Zahlen deuten eigentlich alle auf eine weitere Schwächung hin. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir mehr oder weniger Ähnliches sehen. Aber ja, lassen wir uns überraschen, was tatsächlich dann bei der nächsten Woche kommt. Die ganzen Aktivitätsdaten werden auf jeden Fall ein Licht auf unsere Stagnationsstory werfen. Und das war damit auch unser Wochenrückblick und Ausblick in dieser Podcast-Folge. Ja, vielen Dank, Franziska. Und vielen Dank allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Lassen Sie uns gerne Kommentare da und auch Wünsche, wenn Sie irgendwelche Themenwünsche haben. Freuen wir uns immer darüber. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.